Ladies and gentlemen, boys and girls, good morning, and this time we are going to hear all about reading. Of course, we all know how to do it, but we don't know how to do it in the future. And Steiny, while he's trying to torch something that looks really scary to me, I would like to give you the floor, and I would say take it away.
Yeah, so welcome. First of all, achso, eigentlich mache ich den auf Deutsch, ne? ich kann viel besser Deutsch als Englisch. Ich habe so ein Spielzeug, wir haben ja Steampunk, ne? Ich habe so ein Spielzeug mitgebracht, nachdem das ja gestern früh mit der Dampfmaschine nicht so klappte, dachte ich, bringe ich mal eine mit, die braucht ein bisschen zum Heizen. Keine Ahnung, ob das klappt, nur ein Gimmick. Wir warten das mal ab, wenn es zischt, werfen wir sie mal an, ne? Ich dachte, das passt auf jeden Fall gut zur Veranstaltung, wenn auch gar nicht zum Thema E-Books. Trotzdem an der Stelle meinen herzlichen Dank an General Roberts, die mir das Ding mal geborgt haben. Worüber wir uns heute unterhalten wollen, ist ja elektronische Dokumente, die Zukunft des Lesens, die Frage, wie wird sich das hier verändern, dadurch, dass es Geräte geben wird, mit denen man ja Dokumente sehr viel besser lesen kann, wenn man so unterwegs ist und so, als derzeit auf dem Notebook oder zu Hause auf dem Desktop-PC. Es wird nicht so sehr darum gehen, die Frage nach dem neuesten PDF-Standard zu beantworten oder Dokumentenmanagementsysteme zu beleuchten oder sowas, sondern tatsächlich viel mehr darum, was passiert mit dieser Gesellschaft durch neue technische Möglichkeiten? Was passiert oder passiert was Ähnliches wie das, was passiert ist mit der Musikindustrie durch MP3-Player, mit der Filmindustrie dadurch, dass man jetzt Filme ganz leicht kopieren kann und mitnehmen kann? Und die interessante Frage, warum eigentlich ist es nicht schon längst passiert, wo doch Dokumente, also Texte, ja ausgerechnet genau die Domäne des Computers sind. Also wir erinnern uns an Teletypewriter, das sind Textmaschinen, da kommt das alles her, womit wir heute hantieren. Es ist total verwunderlich. Texte lassen sich hervorragend durchsuchen, Texte lassen sich prima komprimieren. Man kann Beziehungen zwischen Texten herstellen, dadurch, dass man sie analysieren kann. Alles Dinge, die man bei Musik nicht kann, die man bei Filmen nicht kann. Und trotzdem ist es nicht passiert. Und es ist nicht so, dass es nicht viele versucht hätten. Wir haben hier einige Beispiele gesehen. Das fing sicherlich irgendwie an mit dem Newton. Das ging sehr schnell weiter mit jeder Menge Geräten. Ich habe da auch ein paar mitgebracht hier, für die, die ihn noch kennen. Das ist dann so ein Block hier, nennt sich dann E-Book, nicht wahr? Der Pocket E-Book von Nuvo Media. Hat sich alles nicht durchgesetzt. Also na klar gibt es das, nicht? Aber es ist jetzt kein Massenmarkt wie MP3-Player. Es ist kein Bereich, in dem man sagen würde, ja, wow, das hat jetzt aber unser Leben massiv verändert. Das ist jetzt plötzlich alles ganz anders, so wie MP3-Player oder Videoplayer und Ähnliches. Bisher, und die Frage ist, warum? Was ist da passiert? Naja, mal überlegen. Welche Probleme kann es da wohl gegeben haben? Ganz vorne dran, das leidige Problem, das wir alle kennen. Was habe ich von einem E-Book, wenn ich nicht 2-3 Stunden lesen kann und dann ist vorbei? Ja, was habe ich von einem E-Book, das ich nicht mehr lesen kann, wenn ich in der Sonne sitze? Am Strand oder im Park, im Schwimmbad und so weiter. Da, wo ich ja auch durchaus mal echt lesen will. Also da, wo es tatsächlich nicht nur die Freaks und Nerds betrifft. Ah, da zischt's. Ich kriegte da gerade einen freundlichen Hinweis. Wir können mal gucken, ob sich hier schon was tut. Nee, dauert noch, glaube ich. Ich habe das noch nie ausprobiert, ne? Haut mich nicht, wenn das nicht geht. aber es ist auf jeden Fall Steampunk. Und das Wasser kocht auch. Na? Ja, macht jede Menge Sauerei. Und so ein bisschen passiert auch mal was. Okay, wir lassen das noch ein bisschen vor sich hinkochen. Display-Lesbarkeit. Ich stehe in der Sonne und ist vorbei mit Lesen. So, was soll das? Dann, wir haben es gerade gesehen, das ist ein Riesenklotz. So, wo ist der Vorteil zum Buch? Also normalerweise habe ich nicht 20 Bücher bei mir, wenn ich unterwegs bin, sondern ich habe dann halt das dabei, das ich gerade lese. Das ist das, wogegen wir pitchen mit solchen Geräten. Warum soll ich das mitnehmen, wenn das genauso schwer ist wie mein Buch? Und dabei schlechter lesbar und dann ist auch noch der Akku alle. Ist klar, das ist albern. Das Ding ist nicht kleiner, wir hatten es gerade. Das hat eine Displaybeleuchtung, das ist insofern hinderlich, sage ich mal, als dass ich jetzt mit einigen Leuten gesprochen habe und gerade bei Normalanwendern, potenziellen Normalanwendern solcher Geräte, festgestellt habe, Donnerwetter, die mögen das nicht, wenn sie angeleuchtet werden. Die sitzen nicht gerne in der U-Bahn und es leuchtet und um sie rum gucken alle, was macht denn der da? Oder im Flugzeug und werden angeleuchtet. Da darf man dann ja nicht mal bei Start und Landung, darf man ja die Geräte nicht anhaben, ein Buch schon. Das stört, wenn das leuchtet. Und aus den bekannten Gründen ist das natürlich auch eigentlich nur nachts hilfreich. Das heißt, die Quintessenz des Papiers ist einfach mal besser gewesen bisher. Deswegen hat sich das nicht durchgesetzt. Es ist viel angenehmer, ein Buch zu lesen. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, bisher Bücher zu lesen. Das ist kontrastreich, da geht der Akku nicht alle. Das hat eine wahnsinnig hohe Auflösung verglichen mit diesen Displays, die wir so haben. Also es ist in fast jeder Hinsicht besser. Deswegen hat sich das tatsächlich bisher nicht durchgesetzt. Jetzt ist die Frage, warum wird es jetzt anders? Ist doch super, wie es ist. Brauchen wir überhaupt, dass es anders wird? Was für Möglichkeiten haben wir überhaupt, um die gerade beschriebenen Probleme zu lösen? Naja, dann gibt es neue Display-Technologien, über die wir noch eingehend reden werden. Die lösen viele dieser Probleme. Die lösen ein wichtiges Problem, die sind nämlich wahnsinnig energieeffizient, weil bistabil. Was heißt bistabil? Heutzutage so ein Display, da sind im Normalfall hinten jede Menge Transistoren drunter und die müssen die ganze Zeit geschubst werden und dann wird da was durchsichtig oder nicht und dann müssen wir da mit einer Lampe leuchten, damit wir an der Stelle den Punkt auch sehen können oder die entsprechende Farbe sehen können. Das passiert im Normalfall 60 Mal die Sekunde. Das braucht Beleuchtung, das braucht alles wahnsinnig viel Strom. Manchmal gibt es so sogenannte reflexive Displays, die haben einen Spiegel dahinter im Prinzip, so dass das einfallende Sonnenlicht durch die Zelle hindurch reflektiert wird und man dann eben sieht, ob das da an der Stelle reflektierend ist oder nicht. Es ändert nichts daran, dass das permanent refreshed werden muss, eben 60 Mal in der Sekunde. Das kostet Strom, der Akku ist rasch alle, so ist auch heute neben der Festplatte das Display eben der größte Energiefresser in so einem Gerät. Das ganze Powermanagement und das so, das kriegt man alles hin, sieht man ja an den Mobiltelefonen, die halten ja eine Woche und länger, mittlerweile 10 Tage, keine Seltenheit, einfach deswegen, weil A, die Displays wahnsinnig klein sind, B, keine Festplatte drin ist und C, sie eben nur ganz selten auch das Display benutzt wird, zumindest mit Beleuchtung und so weiter. Diese neuen Displays, die sind von sich aus reflexiv, zumindest die meisten dieser bistabilen Display-Technologien. Allen voran im Augenblick von der Firma E-Ink. Da gehe ich gleich noch im Detail drauf ein, wie das funktioniert. Das sind kleine Kügelchen. Das sind sogenannte Elektrophorese-Displays. Das sind elektrisch geladene Kügelchen, die in diesen Zellen pro Pixel hin und her bewegt werden. Wenn da das Licht drauf trifft, dann wird das eben reflektiert, oder wenn die Kugel eben schwarz ist, eben nicht so gut. Da brauche ich keine Beleuchtung, da muss ich nicht durchleuchten und solche Sachen, das sieht man selber sehr gut. Das hat den großen Vorteil, dass es auch bei Sonne extrem gut lesbar ist, weil je doller die Sonne scheint, man kennt das von einem Buch, nicht? Wenn die Kerze schimmert, dann ist es nicht so gut lesbar. Je doller die Sonne scheint, umso besser kann ich da eigentlich lesen, umso besser wird der Kontrast. Das ist bei diesen Displays tatsächlich genauso. Die sind ohne Beleuchtung lesbar, und man schafft es tatsächlich, da eine vergleichsweise hohe Dichte hinzubekommen, weil letztlich die Technologie ein klein bisschen einfacher ist als bei TFT-Screens. Das ist aber nicht leider nur die eine Seite von dem ganzen Dilemma rund um die elektronischen Bücher. Diese Displays sind nämlich da im Prinzip mechanisch. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie die Anzeigentafel am Flughafen. Die sind langsam. Langsam heißt, die alleraktuellsten schaffen jetzt gerade mal so einen Schwarz-Weiß-Update in 250 Millisekunden. Das sind 4 Hertz, also Video und so. Bei Graustufen wird es schnell schlechter, da erkläre ich nachher noch ein bisschen warum. Dann haben wir sowas wie 750 Millisekunden, also fast eine Sekunde, bis da eine neue Seite aufgebaut ist. Das ist tragisch. Das ist obendrein sehr, weil sehr neu, noch kein Standard, wie man diese Displays bedient, also elektronisch bedient. Da gibt es jetzt jede Menge Lösungen basierend auf ASICs oder CPLDs und so, um diese Dinge anzusteuern. Das ist Aufwand, das ist dann entsprechend teuer. Ich sprach von den E-Ink-Displays, die sehen im Prinzip so aus. Ich habe auch welche mit, werden wir gleich zeigen. Hier rechts sehen wir die Kügelchen in den Zellen im Prinzip. Das heißt, da wird eine Spannung angelegt, also eine Ladung auf die Seite, eine entsprechende Ladung auf den Punkt unter dem Pixel erzeugt, und dann floppen da entweder die positiv oder die negativ geladenen Teilchen nach oben, und die sind halt entweder weiß oder schwarz. Man kann das natürlich auch im Prinzip mischen, das heißt, ich kann jetzt so kurz mal schnicken und dann wandern halt ein paar nach oben und ein paar nach unten und die anderen bleiben, wo sie waren. Damit kriegt man dann auch Graustufen hin, so im Prinzip, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, aber im Großen und Ganzen ist das die Technologie. Das gibt im Augenblick real, wirklich, also so, dass man sagen kann, ich kann das in der Industrie bestellen und bekomme es dann auch. 2 verschiedene Anbieter, das ist einmal die Firma E-Ink und einmal die Firma Polymer Vision. Die Polymer, sagt es im Namen, haben das mit den Transistoren und diesem E-Ink-Folien-Kügelchen obendrauf, haben die auf ein Polymer appliziert. Das heißt, das werden voll biegbare und sehr dünne Displays. Das Gerät existiert. Die Telefonica hat da den Hut auf, was das angeht. Das ist ein Faltgerät. Das wird so um die Elektronik drumherum gefaltet. Das klappt man dann aus. Ich hatte das in der Hand. Das ist kein Fake. Das sieht so aus. Sie haben eine Rollvariante. Viele, die sich damit beschäftigen, haben sicher schon mal auf YouTube oder irgendwo gesehen. Das zieht man so raus, wickelt sich ab. Da haben Sie ganz viele mechanische Probleme noch. Das sind tatsächlich im Augenblick die einzigen beiden Firmen, die tatsächlich in der Lage sind, sowas zu bauen. Und also, wobei man genauer sagen muss, E-Ink baut ja eben nur die Folie. Und PrimeView International und Polymer Vision machen mit dieser Folie was in Richtung Matrix-Displays. Das ist übrigens, um da mal mit einem mir ganz häufig entgegengebrachten Missverständnis aufzuräumen, das ist nicht das von Xerox mit den Kügelchen, die auf der einen Seite schwarz und auf der anderen Seite weiß sind und die sich dann im Feld drehen. Das Projekt von Xerox, das Gyricom, ist eingestellt. Das funktionierte nicht besonders gut, was daran liegt, dass diese Kügelchen halt aneinander reiben und dann drehen sich nicht alle rum und dann ist das, man sieht so ein bisschen hier auch auf dem Foto und dann hat das schlechte Qualität, dann ist das kriselig und interessanterweise verändern sich die Kügelchen auch im Laufe der Zeit stark, sodass der Kontrast sinkt. Also das hat so viele Probleme gemacht, das Projekt ist eingestellt, was vielleicht auch ein bisschen an Xerox, wie schon so oft, liegt und nicht jetzt nur an der Technologie. Welche Display-Technologien zum Lesen jetzt konkret, also nicht Veränderung unserer Notebook-Geschichten so, sondern für E-Book-Devices wird es noch geben? Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Da haben wir hier einmal, das ist eine Technologie von Bridgestone, die machen da statt solche Tintenkügelchen, das ist die bei E-Ink diese Tintenkügelchen, die schwimmen in so einer Plörre. Das ist so eine Paste oder was, das ist so ein komisches Zeug. Wir haben mal eins versehentlich kaputt gemacht, dann quillt da so, das ist so ein bisschen wie LCD, aber eigentlich macht einen zähflüssigeren Eindruck, aber kann ja eigentlich gar nicht sein, sonst wären sie ja noch langsamer. Das ist so eine Plörre. Bridgestone experimentiert mehr oder weniger erfolgreich damit, da ein Puder zu haben, das jetzt sozusagen im Gas innerhalb dieser Blase des Pixels in diesem Gas auf- und abzischen, so ähnlich wie Styroporkügelchen, wenn man da elektrostatische Experimente macht, dann fluppen die auch hoch. Das hat den großen Vorteil, dass das sehr, sehr, sehr viel schneller ist. Hat aber offenbar den großen Nachteil, dass das überhaupt gar nicht lange hält. Das heißt, die mechanische Belastung der Kügelchen dadurch, dass ich jetzt diese Pixels da, die ständig hoch und runter flitzen lasse mit meiner Ladung, die ist so groß, dass die also nach wenigen zigtausend Bildwechseln ist es halt dann Staub, dann vermischen die sich, dann färbt das ab, das kann man nur ein paar tausend Mal machen. Also ich spiele da ein anständiges Video ab, dann ist mein Display im Eimer bei Bridgestone im Augenblick. Obwohl sie die Performance hätten, aber leider doof. Was die planen, ist daraus sehr, sehr, sehr große Displays zu machen, die sie eben nur alle Nase lang updaten, sprich Werbung. Ja, also Wall, ne, an den Bushaltestellen und so. In diese Richtung möchten die so ein bisschen gehen, weil sie es einfach nicht in den Griff kriegen. Dann machen sie aus der Not eine Tugend und sagen, nö, das ist auch einfach so gedacht. Wird also vermutlich erstmal nichts für E-Books. Interessant und spannend ist die Technologie Binem. Das ist, man sieht hier ein Prototyp eines Displays, das ist eigentlich ein LCD. Jetzt ist LCD ja eigentlich nicht bistabil, das heißt, da muss ich zwar wenig, aber immerhin die ganze Zeit was tun, um das am Leben zu halten. Wenn ich es abschalte, ist weg. Die Firma Nemoptik aus Frankreich hat da eine Technologie entwickelt. Bei LCDs wird ja im Prinzip dieses Kristall verbogen. Dazu muss ich Energie aufwenden und wenn ich die Energie weglasse, geht das wie so eine Feder wieder zurück. Die Firma Nemoptik hat jetzt was gebaut, dass man beim Verbiegen dieser Kristallstruktur eine Schwelle überwinden muss, die man rückzugs auch wieder überwinden muss. Das heißt, die biegen mit etwas mehr Kraft das in diese Form und dann macht es Flop und dann fällt es sozusagen in die neue Position. Wenn man jetzt wieder loslässt, bleibt es da. Obwohl Spannung im Prinzip drauf ist, wenn es aber jetzt, wenn ich wieder Energie aufwende, muss ich wieder über diesen Punkt in der Mitte rüber und dann wupp, floppt es wieder zurück. Damit kriegen die auch auf LCD-Basis tatsächlich funktionierende, bistabile und damit sehr, sehr energieeffiziente Displays hin, die, und das ist allen bistabilen Displays gemein, ihren Bildinhalt behalten, wenn man den Strom ausschaltet. Und das ist ja genau das, worum es geht. Und das ist beim Lesen auch exzellent, weil was mache ich beim Lesen? Der Computer braucht eigentlich im Wesentlichen, während ich diese Seite lese, nichts tun. Der kann mal schnell die nächste Seite rendern und dann kann er schlafen gehen, je nachdem wie schnell ich lese und wie komplex der Text ist, minutenlang. Die Firma Philips LCD hat, obwohl es ja eigentlich die Firma Philips LCD ist, ein E-Ink-Display auf flexiblem Substrat entwickelt. Das ist also auch mit der E-Ink-Technologie, allerdings in Farbe. Da sind kleine Farbfilter vor jedem Pixel. Und das Ding ist biegbar. Und das ist auch so ein bisschen die Richtung, in die das geht. Flexible Displays, sehr dünne Displays. Epson beschäftigt sich damit. Eigentlich alle. Also wo man hinguckt, sieht man diese neuen Display-Technologien, da investieren die ganzen großen Firmen jede Menge Geld, um da voranzukommen. Jetzt nicht nur natürlich wegen E-Books, sondern auch klar wegen den Notebooks und so weiter. Das ist halt ein Energieproblem. Welche Geräte gibt es heute, qua heute, an tatsächlichen E-Book B-Stabil-Displays, Lesegeräten zu kaufen? Das kann man an einer Hand abzählen. Das ist einmal hier drüben und oben die beiden Sonys. Der hier, der Vorreiter ganz links, Sony mit der Tastatur, der Librier, den gibt es, weiß nicht genau, seit 3 Jahren vielleicht sogar schon. Das heißt, die Technologie ist eigentlich da. Interessant, dass es noch nicht mehr gibt. Dann jetzt neuer Anlauf von Sony mit dem Reader. Also der Librier war ausschließlich für den asiatischen Raum. Der Reader ist jetzt in den USA auf den Markt gekommen. Letztes Jahr, real kaufbar Anfang letztes Jahr. Dann gibt es den IREX Iliad von einer holländischen Firma, von IREX Technologies. Das Gerät hat gegenüber den anderen Geräten Vor- und Nachteile. Es ist erstens größer, dass die Sonys und auch der neue Amazon Kindle, da sage ich gleich noch viel mehr zu, die Sonys haben 6 Zoll, der Iliad hat eine 8 Zoll Diagonale. Die Sonys werden ausschließlich mit Knöpfen bedient, der Iliad hat ein Wacom-Display dahinter. Das hat Vor- und Nachteile. Erstens ist es größer, das ist auch ein Nachteil mitunter. Zweitens, und das ist verwunderlich, und da kann man auch gar nicht viel mehr machen, als da mal drüber herziehen, die Software ist unglaublich schlecht. Also die Software ist derart langsam, dass der große Nachteil der Displays, nämlich, dass sie langsam sind, nochmal richtig so doll verschlimmert wird, dass ich es persönlich problematisch finde. Also um ein Menü aufzurufen, ich habe ein mit, wir können nachher mal versuchen, das über die Kamera zu zeigen, um das Menü aufzurufen oder um im Menü auf eine andere Menüebene zu gehen, braucht das Ding 4 Sekunden. Davon sind 500 Millisekunden allein der völlig kranke Prozess intern, den Frame-Buffer aus dem Speicher an den Display-Controller zu kopieren. Das ist ein Challenge-Response-Protokoll zwischen Display-Controller und Prozessor im Prinzip. Da sagt er, ich will dir jetzt mal ein Byte geben. Dann sagt er, Moment, ich kann noch nicht. Dann sagt er, na, kann ich dir jetzt ein Byte geben? Jetzt kann ich. Dann gebe ich dir jetzt mal ein Byte. Hast du mein Byte bekommen? Ja, das habe ich bekommen. Und das macht er für dieses ganze Bild. Das dauert 500, eine halbe Sekunde, um ein Bild, also eine halbe Sekunde schneller geht's nicht. Dieses Gerät kann nichts, aber auch wirklich gar nichts, was schneller ist als eine halbe Sekunde. Da steht man dann wie der Ochs vom Berg und fragt, was hat die geritten? So, also hätten sie dann nicht vielleicht auch wie die anderen mal lieber noch ein Jahr gewartet und dafür halt gemacht, wie man es haben will. Das zweite Problem hier ist, der zweite große Vorteil, und ansonsten haben diese Displays ja eigentlich nur Nachteile, der wird hier mit Füßen getreten, nämlich die Energieeffizienz. Dieses Gerät hat eine durchschnittliche Laufzeit, wenn man nicht allzu viel damit macht, von 10 Stunden. Das ist angesichts der Tatsache, dass dieses Display überhaupt gar keinen Strom oder fast keinen Strom verbraucht und angesichts des Umstands, dass ja auch keine Festplatte drin ist und ich ja auch eigentlich nur lese, absolut unverständlich, verglichen mit dem Umstand, dass ich mit 3 Mignon-Batteriezellen wenn ich jetzt die Energie rechne, die ich brauche, um das Display anzusteuern, dann nehme ich 3 Mignon-Batterien, damit kann ich 10.000 Mal umblättern. Damit kann ich, das sind also richtig viele, richtig dicke Schinken, die ich damit eigentlich lesen kann, Wochen und Monate lang theoretisch, was hier seit es das Gerät gibt bis heute, und das ist nun auch schon über ein Jahr, nicht in den Griff gekriegt ist, ist mal die Akkulaufzeit auf irgendeinen nennenswerten Wert zu bringen. Das ist völlig unglaublich. Bei den Sonys ist das wesentlich besser, was daran liegt, dass es eben keinen Touch hat und was daran liegt, dass die ihr Power-Management im Griff haben, weil sie halt schon mal Dinge getan haben, die mit Elektronik zu tun hatten. Das scheint bei IREX nicht der Fall zu sein. Es wundert ein bisschen, es ist ein Philips-Spin-Off. Allerdings, naja, vielleicht auch wieder doch kein Wunder. Philips wollte das Projekt einstellen und die Marketingleute und Projektleiter haben daraus dann einen Spin-off gemacht. Vielleicht hätte man es einstellen sollen. Aber auf der anderen Seite, um jetzt nicht nur zu hetzen, ist das natürlich eine Vorreiterrolle. Einige von euch, die sich mit dem Thema beschäftigen, werden dieses Gerät haben. Es ist natürlich für einen ganz bestimmten Anwendungsfall akzeptabel, nämlich wenn man zum Beispiel Student ist und durch das Wacom-Tablet dahinter kann man Skizzen machen, kann man sich was notieren, reinschreiben. Tippen geht gar nicht, dafür ist es viel, viel zu langsam. Also irgendwie jetzt auf einem Onscreen-Keyboard, das gibt es zwar, aber das macht sowas von keinen Spaß. Das ist unglaublich. Aber naja, es ist mit Mühe und Not dann halt vielleicht doch noch ein bisschen besser und vor allem ist es halt cool, weil es hat halt dieses Display. So. Seit neuestem gibt's im USA jetzt das Amazon Kindle. Der Name Amazon lässt es vermuten und dann geht's jetzt auch richtig mal ganz stark in die Richtung, worüber wir eigentlich reden wollen. Es geht hier um Dokumente, Bücher, Texte. Amazon Kindle hat davon abgesehen, dass, und da möchte sich jeder selbst sein Urteil binden, ich dieses Gerät wahnsinnig hässlich finde, hat Amazon einiges richtig gemacht. Ganz vorne dran, sie haben da ein Mobilfunkmodem eingebaut. Das ist höchst sinnvoll, ermöglicht es doch einen neuen Vertriebskanal für Dokumente. Das wundert jetzt bei Amazon nicht, die wollen Bücher verkaufen, nicht nur, aber auch. Wobei sie mittlerweile ihren geringsten Umsatz mit Büchern machen und eben dadurch gelernt haben, dass dieses Geschäft eben stark sinkt, dass es womöglich schlau ist, nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf Papierbücher zu setzen, sondern dass sich dieser Markt verändern wird. Genauso wie sich der Musik- und der Filmmarkt verändert hat. Und die versuchen jetzt eben mit diesem Amazon Kindle da ein neues Geschäftsmodell zu etablieren. Das Gerät gibt es auch schon seit über einem Jahr. Die haben es aus gutem Grund damals nicht auf den Markt gebracht. Offensichtlich in der Annahme, dass die Zeit noch nicht reif war. Ob sie das ist, wird die Zukunft zeigen. Nachteil von dem Amazon Kindle ist, wenn ich private Dokumente aufspielen will und das nicht über meinen Computer jetzt mache, sondern irgendwie übers Mobilfunknetz, dann muss ich pro Dokument bezahlen und das ist mitunter ja sogar relativ teuer. Das ist so ein bisschen ärgerlich. So, es gibt dann noch zu kaufen, mehr oder weniger, irgendwo in China, die Geräte der Firma Jinke. Hier ganz recht, das allererste war der V8, dann kam der V2, keine Ahnung warum so rum. Ich hab Ihnen dann mal in der Diskussion versucht zu vermitteln, dass der Produktbegriff V2 in Deutschland irgendwie negativ besetzt ist. interessiert die nicht. Kommt in Europa sowieso nicht auf den Markt. Da wollen sie dann eher hier drüben mit den Geräten hin. Man sieht gleich, die sehen jetzt irgendwie aus, so ein bisschen wie das IREX-Ding. Da sind dann auch Wacom-Tablets drin, das soll dann auch 8 Zoll und 6 Zoll haben. Da gibt es dann auch welche, wie hier ganz unten der, mit 2 Displays, so zum Umklappen. Da sehen wir nachher noch ein paar Studien zum Thema, wohin die so glauben, die Reise gehen soll. Dann gibt es noch, auch auf E-Ink-Technologie basierend, den Star E-Book. und ein im Prinzip identisches Gerät, also gleiche Hardware, anderer Hersteller von irgendeiner Firma aus Frankreich. Ich kann mal versuchen, hier, weil wir leider, offensichtlich ist es nicht möglich, hier eine Handkamera an den Start zu kriegen. Ich kann mal versuchen, wenn ich das hier vor meine Kamera halte, wie das dann ausschaut. Erstmal, ich habe hier mal so ein Display dabei. Man sieht das vielleicht, die Dinger sind also, das ist 1,2 Millimeter. Man sieht das gar nicht, Entschuldigung. Hier. Aha. Sehr schön. Ja, hat Apple das wieder gerettet, nicht? Wir sehen hier, dass das Ding... Das Ding ist hauchdünn, so, das ist so ein bisschen flexibel, ja. 1,2 Millimeter, man sieht hier, das ist das letzte Bild, so postmortem sozusagen, zack. So, das geht nicht weg, ne? Das ist jetzt hier noch drauf, das ist ein geschlachteter Iliad, das ist tatsächlich stabil, da ist kein Strom mehr dran und nichts. Ich hatte vorhin ja dieses Gerät, für alle, die es nicht kennen, das ist halt so ein echter Klops, ne, von das Spiegel, das ist braucht viel Strom, das will man nicht. Wer das möchte, kann sich die Geräte hernach auch noch ein bisschen angucken. Das ist der Libri, von dem ich sprach, ne, um mal so die Dimensionen ein bisschen im Griff zu halten. Auch hier sieht man, das Gerät ist aus, da ist bestimmt seit einem Jahr der Akku alle und trotzdem ist der Text da noch drauf, also das hält auch tatsächlich richtig lange. Dann haben wir hier so einen IREX, den kann ich mal anmachen. So, dann sieht man hier, und das ist vielleicht auch interessant zu sehen, wir warten mal, bis das Ding gebootet hat. Ich erwähnte, das ist langsam. Kommen wir dann in einer Viertelstunde drauf zurück. Jetzt haben wir hier eins von diesen Jinkel-Geräten und die haben jetzt versucht, das eigentlich Richtige zu tun auf eine bestimmte merkwürdige Art, um dann festzustellen, dass es halt vielleicht doch doof ist. Die haben, weil das Display so langsam ist, hier unten ein LCD-Display eingebaut mit Touch sogar. Ist ja eigentlich nicht dumm, aber jeder, der es dann benutzt hat oder in der Hand hatte, hat sofort das Gefühl, es ist eine Krücke. Das ist irgendwie komisch. Also das will man nicht. Das ist auch, also haben sie dann auch in Zukunft wieder gelassen. Haben sie lieber eben ein sündhaft teures Wacom eingebaut. Nur mal als Vergleich, ein Wacom-Tablett da einzubauen, bedeutet, dass das Gerät circa 100 Euro teurer wird im Verkauf. So, wir sind fertig mit Booten. Hurra, wir sehen jetzt hier einen Text und nur mal ein Bild zu vermitteln, wie jetzt tatsächlich sowas aussieht, wenn ich hier blättere. Ich habe gedrückt, ne? So, jetzt ist es dann auch tatsächlich, das Umblättern geht jetzt tatsächlich sogar noch relativ schnell, aber man sieht, das ist jetzt nicht, das ist kein Multimedia-Display, ne? Wir reden hier von nichts, was jetzt irgendwie vernünftig medial zu verwenden wäre. Ich gehe mal aufs Hauptmenü. Jetzt können wir mal versuchen, hier irgendwo raufzuklicken. So, ich habe geklickt. Ah ja, jetzt, gut, jetzt möchten wir ihm zugeben, einverstanden. Ach doch! Also entschuldigt mal, ja? So, ich hab hier wieder auf Menü geklickt, auf Hauptmenü zurück, ja. Also, das ist... Ja, sowas, also nee, Entschuldigung, das kann man nicht anbieten. Nee? Was bitte? Ich habe noch ein Spielzeug mitgebracht. Das ist jetzt ein bisschen schwer... hier auf dem Monitor zu zeigen. Deswegen, wer das gerne möchte, kann da nachher gerne nach vorne kommen und sich das anschauen. Das ist die neueste Technologie von von E-Ink, also die neueste Folie, und darunter das neueste Panel von PrimeView. Das nennt sich Visplex. Das ist schneller, das hat mehr Kontrast, wie man hier sieht. Also das kann man tatsächlich so, wie es ist, an die Wand hängen. Und niemand wird das für was anderes als ein Schwarz-Weiß-Foto halten. So, wir sehen hier, da bleibt auch, und das ist ein Thema, das ich noch gar nicht angesprochen habe, das sieht man bei dem Iliad ganz gut, da bleibt kein sogenanntes Ghosting übrig. Das Ghosting sind eigentlich Fehler in der Ansteuerung dieser Displays. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auf dem Ding sieht. Wir versuchen das mal. Hier unten in der Menüzeile, hier, da sieht man so Schatten. Das sind die Icons von vorher. Huch, jetzt habe ich da irgendwo draufgeklickt. So, man sieht es ganz gut. Da sind so Schatten, ja? Die so aussehen wie, ja, als würde da was drunter liegen, Zellophanpapier und so. Das ist das sogenannte Ghosting. Das Ghosting ist ein technisches Problem. Dieses Display, und ich erwähnte das vorhin, wird relativ angesteuert. Also es ist kompliziert anzusteuern, es wird relativ angesteuert. Da wird jeder Pixel, von dem muss ich wissen, in welchem Zustand er ist, um dann zu wissen, in welchen Zustand ich das versetzen kann und wie ich das zu einer anderen Graustufe bringe. Hier sehen wir nochmal so ein Beispiel. Das Ghosting, das ist hier weg. Bei den alten Displays ist das Problem, dass die sehr temperaturabhängig sind und ich nicht weiß, wie viel Energie ich aufwenden muss, um diese Kügelchen von einer Position in die andere zu bringen. Das heißt, ich muss sie entweder alle mit Macht an die Wand klatschen, das macht die schlechter mit der Zeit, oder ich muss wissen, ich bin jetzt bei Graustufe 3 und möchte zu Graustufe 7. Da muss ich entsprechend eine sogenannte Waveform fahren, die mir diese Kügelchen dahin bringt, ohne sie jetzt an die Wand zu klatschen, oder wenn ich einen Refresh wünsche, nur so moderat an die Wand zu klatschen, dass sie dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. So, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Wo waren wir? Hier waren wir. Genau. Dieses Ghosting, von dem ich gerade sprach, das ist bei den neuen Displays nicht mehr, weil sie da bauen sie jede Menge Zeug ein. Da ist jedes einzelne Display kalibriert. Das heißt, da muss jetzt tatsächlich jemand einstellen, mit welcher Spannung wird das denn getrieben, und da ist ein Temperatursensor drin, der die Temperatur misst, und die machen da einen gigantischen Aufwand, um diese Kügelchen möglichst schnell an die möglichst korrekte Position zu bringen. Das geht viel schneller, aber da müssen die noch üben. Ich kann natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr Energie aufwenden, um die Kügelchen sehr viel schneller zu transportieren. Das ist wie mit Akkus. Auch Akkus kann ich beliebig schnell laden. Und wenn ich das einen kleinen Augenblick zu lange gemacht habe, sind sie kaputt. So ist es hier. Ich kann diese Kügelchen beliebig schnell bewegen, aber wenn ich sie ein bisschen zu weit bewege oder mit zu viel Kraft und zu lange, dann sind sie kaputt. So, was für Geräte werden wir in Zukunft sehen? Wir haben hier oben links ein Device von HP. Da sieht man deutlich einen Umstand. Viele von euch haben sich gefragt, User Interface, Wacom-Tablet, hä? Kann man da nicht einfach einen Touch drauf machen und gut? So, irgendwas, iPod und diese ganzen PDAs, die können das doch alle auch. Die Idee ist richtig, geht aber nicht besonders gut, weil all die Displays, die ein vernünftiges Touch-Interface haben, leuchten von selber. Das heißt, da geht das Licht durch diese Touchfolie durch, nach draußen, und wenn das zu dunkel ist, macht man die Lampe halt heller. Das geht hier nicht. Das Ding leuchtet nicht selber, und diese ganzen Touchfolien und was auch immer man darüber machen kann, die haben nur so eine Transparenz von sowas wie 75%. Wenn das Licht jetzt aber von außen kommt, dann gehen da nur 75% durch, nur wird es reflektiert und nun kommt es wieder in die andere Richtung. Das sind von den 75% nochmal 75%, da ist ja fast die Hälfte weg. Das bringt's nicht. Und ich kann die Lampe nicht beliebig heller machen, weil mitunter, also na klar, könnte man jetzt dann eine Taschenlampe dazu liefern, aber das macht ja keinen Spaß. So, was also, und dann gibt's noch das Problem, ja, kapazitive Technologien hinter das Display geht nicht, weil da hat's eine Groundplane dahinter, die verhindert das erfolgreich. Das heißt, die fangen jetzt an mit Krücken, eben mit einem Wacom-Tablet oder hier mit kapazitiven Sensoren außenrum und so weiter. Das ist ein Problem, das wird sich lösen lassen. Es werden im nächsten Jahr Geräte auf den Markt kommen, die das Problem durch Drucksensoren lösen, die zum Beispiel in den Ecken Drucksensoren haben. Und wenn ich jetzt mit dem Stift darauf drücke, dann durch das Hebelgesetz können die bis auf einen Millimeter genau sagen, wo ich denn hingeklickt habe. Wie gut das funktionieren wird, das werden wir mal sehen. Das hier sind alles Designstudien. Die haben aber auch einen großen Nachteil, die müssen vandalismussicher sein. Das ist, also die haben entsprechend dicke Scheiben und so weiter und so weiter. Das ist an dieser Stelle nicht trivial. Es wird eine Lösung geben, da brauchen wir nur abwarten. Die haben verstanden, dass das gelöst werden muss. Hier, das ist so eine Designstudie, das ist so ein Ding, das blättert man immer im Kreis, damit dieses haptische Gefühl des Umblätterns erhalten bleibt. Ja, herrje, ne? Nicht vergessen wollen wir die OLED-Displays, die werden mit der Zeit verfügbarer, billiger, energieeffizienter, eben selbstleuchtende Elemente. Da wird was kommen, keine Frage. So, wie geht das an der Stelle weiter? Diese Displays für elektronische Lesegeräte und später vielleicht auch mal richtige Computer, die werden farbiger. Einige Firmen arbeiten dran, da Substanzen herzustellen, die je nachdem, welche Spannung man anlegt, eine andere Farbe entwickeln und so weiter. Also da wird was kommen. Das Performance-Problem wird auch gelöst werden. Wenn jetzt hier wirklich 20, 30 Firmen mit sehr viel Geld in dieser Richtung forschen und die wissen warum, dann wird sich das Problem lösen lassen. Das wird noch weniger Strom brauchen. Ein Trend ist momentan, wir haben es gesehen, die Dinger sind dünn, die werden auch noch dünner, die werden faltbar, rollbar, mit in die Tasche steckbar und so weiter. Die werden größer, kontrastreicher. Die Geräte werden hoffentlich mal irgendwann dem Umstand Rechnung tragen, dass der Mensch ein Bedürfnis für funktionierende User Interfaces hat. Und sie werden hoffentlich auch mal schöner. Das mit dem Touch habe ich gerade erläutert. Wir haben hier mal die Probleme kurz erläutert. Also ne, das hat schon Nachteile, deswegen gab es das ja bisher auch alles noch nicht. Das wird kommen. Das ist die Quintessenz. Ich an der Stelle sehe da eine Menge Dinge, bevor wir jetzt mal auf die gesellschaftlichen Komponenten eingehen, am Horizont im übernächsten Jahr. Jeder, der es irgendwie vernünftig aushalten kann, der möchte noch warten. Und lieber derzeit so lesen, wie er das bisher auch getan hat, funktioniert ja. Wie wird das uns und vor allem auch mal die, ich nenne das mal Textbranche, weil es geht ja nicht nur um Bücher, wie wird das unser Leben verändern, wie wird das den Konsum von solchen Dingen verändern? Wir haben, es ist völlig klar, dass das jetzt kommt und dass es ganz doll kommt. Kann das nur, das sieht nicht so aus und Lesen und Bücher und Text, das ist grau und furztrocken. Zu glauben, dass das irrelevant ist, ist ein großer Fehler. Das kommt jetzt ganz, ganz doll. Das wird die Buchindustrie, und Amazon hat das schon, glaubt das begriffen zu haben, stark erschüttern, was insofern tragisch ist, dass die Buchverlage oder viele Buchverlage ja eigentlich die Guten sind. Zumindest dann, wenn es nicht, wenn sie nicht sowas wie Lübbe Bastei heißen und jede Menge den Arzt, den die Frauen liebten, pro Woche raushauen. Und da ist ja sowieso Bewegung drin. Durch diesen ganzen Anzeigenmarkt gehen gerade Tageszeitungen pleite, weil die leben zu großen Teilen von diesen Anzeigen. Dadurch werden Redakteure frei. Was heißt frei? Die sind arbeitslos dann, aber die können schreiben. So, und naja, mit Blogs kann man irgendwie nicht richtig Geld verdienen und gute Recherchen kosten Geld. Das haben bisher die Verlage bezahlt, die gibt's dann nicht mehr. Ja, ist ein Problem. Die Buchläden, die gehen ja nun auch gerade pleite, nicht zuletzt auch wegen Versand von Papierbüchern über Online-Bestellung. Weil das einfach in den Buchladen gehen, das wird weniger, das merken die auch, die gehen also pleite. Es entstehen aber gleichzeitig neue Vertriebskanäle und das ist wie in der Musikindustrie, die es merken und die es adressieren, die haben hier eine Chance, alle anderen, sorry. Also, dass dieser Markt bisher so stiefmütterlich ist, hat wirklich ausschließlich damit zu tun, dass keiner Bock hatte, sich groß die Mühe zu machen, bis vor ein paar Jahren halt Bücher einzuscannen zu OCRen und dergleichen mehr. Mittlerweile haben wir richtig viele Millionen von elektronischen Büchern und da sind die ganzen elektronischen Dokumente und das ist letztlich Spiegel Online genauso wie alle möglichen Blogs und RSS-Feeds und so weiter. Das gibt das jetzt. Und das ist vielleicht auch interessant, das wird tatsächlich wieder spannender. Lesen ist wieder in. Da gibt es verschiedene Gründe für. Hauptsächlich deswegen, weil wir es sowieso tun. Also was bis vor ein paar Jahren, ein Jugendlicher, 14 Jahre vor ein paar Jahren, was musste der lesen? Was musste der lesen können? Das war in der Schule so ein bisschen Kram und ansonsten die Fernsehzeitung. Und sonst brauchte der nicht lesen und wollte der auch nicht. Aber jetzt gibt es das Internet. Und es ist wieder modern, was zu wissen. Es gibt jede Menge Wissenschaftssendungen im Fernsehen, die zeigen, es ist modern, wieder was zu wissen. Die Kids lesen wieder, weil sie wollen, nicht weil sie müssen. Und das ist ein wesentlicher Aspekt. Das macht wieder Spaß. Es macht deswegen Spaß, weil es nicht mehr vorgekaut ist, weil es ohne Ende, also die Foren, der Chat, die SMS, was auch immer, lesen ist nicht mehr mühsam, weil die Übung gut ist. Das wird sich stark verbessern und ich sehe da einen echten Trend hin zu mehr Lesen. Das heißt, das Internet ist tatsächlich dadurch, dass es ein Medium ist, das hauptsächlich oder viel nach wie vor, ich muss Texte eingeben, mit Lesen zu tun hat, ist das ein echter Motor fürs Lesen. Was wird sich verändern? Es gibt derzeit eigentlich zwei Textmärkte. Das eine ist der Markt der Bücher. Das sind Dokumente, die vorzugsweise, wenn es Sachbücher sind, 240 Seiten haben, damit das ein dicker Schinken ist, damit man sie für 79 Euro verkaufen kann. Das führt dazu, dass die Autoren jede Menge Redundanz da einbauen müssen. Meistens gibt so ein Buch, wenn man es vernünftig hinschreibt, Content für 50 Seiten her. Nur 50 Seiten, das macht kein Verlag. Das wird in Zukunft anders werden, wenn ich es nicht mehr drucken muss, wenn ich es nicht mehr ausliefern muss, wenn ich es einfach schreiben kann, anbieten und dann kauft es jemand, dann ist der es kauft, massiv daran interessiert, dass es eben die Informationen enthält bei Sachbüchern eben. Ja, das heißt, die werden kürzer in dem Moment, wo es einen technologischen Markt gibt, einen Vertriebskanal hin zu diesen Dokumenten, zu diesen Dokumentenlesegeräten. Ja, wir werden so Dinge erleben, dass ich kaufe mir ein Auto, und dann steige ich mit meinem E-Book-Reader ein und funk, habe ich da Bluetooth, andere Funkvarianten oder mein Handy, ich habe mein Gerät daneben liegen, wump, habe ich da einfach das Handbuch, die Texte drauf oder ich drücke unter Windows F1 oder irgendwas und die Hilfe geht auf meinem E-Book-Reader auf. Sowas werden wir erleben. Methodik dahinter, dass es dann einen Weg geben wird, wie Menschen, die gerade noch in einem Verlag in Lohn und Brot standen, jetzt plötzlich wieder in der Lage sind, Geld zu verdienen, obwohl sie arbeitslos sind, indem sie einfach das weiter tun, was sie besonders gut können. Das wird, sobald es eine Plattform gibt, auf der man sowas tatsächlich vertreiben und anbieten kann, wird das immens stark. Es wird die Menschen sind bereit, für gute Informationen tatsächlich auch Geld auszugeben. Das sieht man an jeder Tageszeitung, in jedem Magazin und so weiter. Es wird einen Markt für bezahlte Blogs und sowas geben. Können wir auch gerne gleich noch einen Augenblick diskutieren. Bücher und so wurden ja häufig verliehen. Das wird man dann nicht mehr machen müssen. Das Leidige beim Verleihen ist, man kriegt sie nicht wieder und kann sie dann nicht jemand anderem verleihen oder nochmal lesen. Das wird so sein, da treffen sich zwei hier hast du schon gelesen, bilb. So, und dann haben die ihr Gerät und dann ist das da drauf und dann können die das. Also das Tauschen von Dokumenten. Nee, wir reden hier von freiem Content. Nicht? Aber interessantes Thema trotzdem, um auf die Raubkopie nochmal einzugehen. Es wird hier dem, wenn es so eine Plattform gibt, dann ist es dem User, also dem Autor überlassen, zu sagen, wie will ich denn das anbieten? Momentan ist das Problem, dass der Autor irgendwie so ein Buch ein paar Cent verdient und der Verlag fast alles und die Druckerei und der Spediteur. Und der Buchhandel dann natürlich auch nochmal. In Zukunft kann der Autor sich selbst überlegen, wie möchte ich denn das? Ich möchte, gib mir eine Spende. Ich mache, selbst wenn er einen Roman schreibt, sagt er, hey, pass auf, lies. Und dann kommt das letzte Kapitel und dann kommt so, willst du wissen, wie es ausgeht? Ja? Schieb doch mal einen Euro rüber. So. Wir werden so Dinge sehen, Bastei, Fortsetzungsromane, die kommen einmal die Woche, John Sinclair und all das Zeug, das ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist und das muss dann auch noch mit viel Sprit transportiert werden und so, ganze Speditionen leben nur davon. Wir werden Fortsetzungsromane erleben, die kommen morgens in der Rush Hour und nachmittags in der Rush Hour. So, und die Geschichte geht weiter und es wird ein Forum geben, das gibt es in Japan jetzt sehr erfolgreich mittlerweile schon, da kommen sie auf Handy, also selbst das scheint zu funktionieren, nur sind die Japaner auch ein bisschen anders, aber da gibt es halt Romanautoren, die schreiben jeden Tag und dann kann man sich ins Forum einloggen, nein, er soll sie nicht heiraten und so und kann versuchen, sich da einzuklingen, also da wird eine neue Dynamik entstehen, die Geschichten werden ja lebendiger, die Daily Soap nicht mehr im Fernsehen, sondern tatsächlich in der U-Bahn im Lesen. Und interessant wird's, wenn jetzt da Leute sitzen, die dann halt in der gleichen Geschichte stecken. Man wird sich darüber austauschen. Die Kids werden in dieser Richtung eine Menge Erlebnisse haben, würde ich vermuten in Zukunft. Wir waren bei den Kids nicht zu vergessen, dass unsere Jüngsten nicht mehr mit diesen dicken, schweren Scout-Ränzen in die Schule schuften und sich den Rücken kaputt machen, sondern die haben das dann dabei. So, die Dinger werden online sein, die werden WLAN, Bluetooth haben, GPS, die werden also auch wissen, wo sie sind und können dir dann gleich hier anzeigen, was ist denn das da? Ja, hier, die fährt draußen einer vorbei, was ist denn das? Ah ja, Chaos Communication Kongress, was machen die da und so weiter. Also da wird sich eine Menge entwickeln, was man eigentlich schon diesen PDAs alles zugeschrieben hat, was nicht funktioniert, weil sie nicht energieeffizient sind und weil sie sich in der Sonne nicht gut lesen lassen. Diese beiden Punkte, die werden hier massiv gelöst und damit fallen fast alle Argumente, die bisher verhindert haben, dass elektronische Bücher tatsächlich einen Durchbruch geschafft haben. Die gehen weg jetzt, diese Argumente. Und da fällt mir eigentlich als Vision nur die illustrierte Fibel für die junge Dame ein aus Diamond Age, die wir alle kennen. Und das ist, was da geht das jetzt hin. So, an der Stelle möchte ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und freue mich auf Fragen oder Anregungen, wenn es da noch Bedarf besteht.
Ja, also noch eine Anmerkung. Man sollte in dem Kontext vielleicht noch das One Laptop per Child Projekt erwähnen. Ja. www.laptop.org Es ist zwar nicht ganz so ein schnuckelig kleines Gerät, wie man teilweise hier gesehen hat, aber man kann es dafür auch als Computer verwenden. Es ist Linux drauf, es ist Python drauf, man kann es als E-Book-Reader verwenden, man kann es im Sonnenlicht ablesen, die Batterielaufzeit ist relativ lang und man kann es 4 Tage lang noch kaufen bis 31. Dezember. Link ist auf dieser Seite drauf, laptop.org.
Super, ja, der Hinweis ist absolut berechtigt. Auch wenn die Akkulaufzeit hier zwar nur 12 Stunden ist oder so, wenn es mal hinkommt, ist es natürlich trotzdem ganz und gar interessant. Letztlich wird es auch lesen auf Telefon, wird spätestens jetzt mit dem iPhone auch interessanter, dadurch dann eben, dass die kleine Displaygröße durch Dynamik im Scrollen erweitert wird. So, noch Fragen?
Hallo? Ja. Gibt es eine Stellungnahme des Börsenvereins des deutschen Buchhandels zu den aufgezeichneten möglichen Entwicklungen? Hast du mit denen mal gesprochen?
Nein, ist mir nicht bekannt. Ich habe, auch wenn man so auf die Buchmessen geht und so, hat man das Gefühl, dass ähnlich so ein bisschen wie die Musikindustrie, die sehen das noch nicht als Bedrohung, sondern eher als, ja, naja, elektronische Bücher halt, also E-Books, da versteht ja auch jetzt jeder was anderes, die einen verstehen die Geräte drunter, die anderen die Dokumente. E-Books gibt es jetzt aber schon ganz lange und hat ja nicht geschadet bisher, also das Verständnis dafür, dass jetzt was Neues passiert, was ja eigentlich die ganze Zeit schon hätte passieren können, aber nicht passiert ist, dass dieses Risikobewusstsein ist dort nicht vorhanden. Dass nur durch den Umstand, dass es neue Displays gibt, die 2 Probleme lösen, nämlich Lesbarkeit in Sonnenlicht und Energie, jetzt plötzlich alles ganz anders sein soll. Das ist nicht verstanden. Noch Fragen?
Die beiden Mikrofone waren aus. Ja, wenn du erzählt hast, in welche Richtung sich die Geräte entwickeln werden, ja, schneller, besser, schöner, alles Mögliche, warum ist dann überhaupt noch ein Markt existent für diesen speziellen Sonderfall der Dokumente? Wenn die Displays besser werden, die Geräte, dann kann ich damit auch viel, viel mehr machen. Dann habe ich meinen iPod, meine Videos, meinen Ton, den ganzen Kram, und Dokumente werden ein Anwendungsfall von vielen sein.
Ja.
Das Zweite ist, das, was ich jetzt von dem Buchmarkt in den letzten Jahren mitbekommen habe, ist eine unglaublich träge und in Teilen selbstverliebte Soße, die nicht sich bewusst ist, wie klein sie eigentlich aus ökonomischer Sicht ist. Genau, sie ist kulturell wichtig, keine Frage, aber sie macht, was den Marktanteil, den Umsatz angeht, macht sie sehr, sehr wenig eigentlich aus. Ja. Und in dem ganzen Debattenwust um Google Book Search, Amazon Search and Site, haben sich die Verlage wirklich sehr bizarr verhalten, ja, weil sie nicht bereit waren, ein bisschen von ihrer Autonomie abzugeben, diese Sachen mitzugehen. Der Börsenverein krebst seit 3 Jahren mit einer Suchmaschine rum. Das nennt sich jetzt inzwischen Librica, weil sie den alten Namen verbrannt haben. Oder erkannt haben, dass der alte Name einfach Unsinn war. Was du nicht dargestellt hast, das war auch nicht so, ja, Zentrum deines Vortrages, war die Verfügbarkeit des eigentlichen Content. Ja. Die Hoffnung, dass dann nachher Heeren von arbeitslosen Autoren den Weg über den Verlag umgehen, mag ja sein. Ja. Aber so die Bereitschaft der eigentlichen Verlage, da einzusteigen. Der erste Hoffnungsschein war die Bereitschaft bei Amazon Kindle. Da waren tatsächlich Verlage auch dabei, auch zu einigermaßen vertretbaren Preisen. Die ersten E-Book-Preise waren, das waren Apothekenpreise, die in keinem Verhältnis standen.
Ja.
Also da ganz andere
Fragen. Ich denke, die experimentieren da auch noch, so sie es denn überhaupt verstanden haben, oder eben sehen noch gar nicht das als echten Markt. Also ich würde dir recht geben, die von den Verlagen brauchen wir nicht allzu viel zu erwarten. Aber die Verlage machen die Bücher nicht. Ja, also also der Verlag als solches ist nicht tatsächlich der da sitzt und das Buch schreibt. Und genau das wird sich verändern, und zwar genau aus diesem Grund. Und in der Musikindustrie ist es genauso. Heute macht die gesamte deutsche Musikindustrie, oder ich glaube, selbst weltweit gilt dieser Vergleich noch, insgesamt weniger Umsatz als ein großer Festplattenhersteller. Ja, das ist nicht relevant und trotzdem hat es eine Lobby. Und bei Büchern ist das noch viel, viel stärker so, weil Bücher, das gibt es seit 1500 und ein bisschen. Das ist Tradition. Bibliotheken mit altehrwürdigen Schinken. Das ist Tradition. Und das ist auch der Grund, weshalb spezielle Geräte nur zum Lesen was anderes sind als Computer. Es gibt jede Menge, richtig viele Leute, die keine Freaks und keine Nerds sind, ganz normale Menschen, und die das nur anfassen, wenn es sich im Wesentlichen wie ein Buch verhält und anfühlt und nur Vorteile und, was das Buch angeht, keinen Nachteil und vor allem überhaupt keine Komplexität hat. Ja? Dieser Markt wird an der Stelle groß, weil du bist nicht der Markt und wir alle hier sind nicht der Markt, sondern dieser Markt wird an der Stelle groß, wo sich Leute dieses Ding kaufen, weil es genau funktioniert wie ein Buch und oder eben sie es genauso einfach benutzen können, nur dass in dem Moment, wo sie die Packung aufreißen, freundlich die Bestsellerliste schon dasteht und die ist von heute. Und dann sage ich, das will ich und das kaufe ich jetzt und dann ist das Buch da und dann können sie es lesen, dann können sie noch eine Anmerkung ranmachen und das ist 100% dessen, was den Großteil des Marktes ausmacht, was für die wichtig ist. Und alles andere, das sind Nischen. Das sind, natürlich sind Studenten eine große Gruppe. Aber verglichen mit dieser Gruppe ist es eine Nische. Und deswegen gibt es eine massive Berechtigung für solche Geräte, die nichts anderes tun, als dass sie mir das Dokumentenlesen ermöglichen. Ich bin froh darum, dass diese Displays noch so langsam sind. Das wird uns nämlich genau solche Geräte bescheren. Und man wird sehen, dass es Sinn macht, weil wären sie jetzt schon schnell, wären es wieder Computer und sie würden wieder ein Problem haben, sich durchzusetzen.
Da hinten war noch eine Frage. Ja, ich sehe noch einen zweiten Markt und ich frage mich, wann die Gesellschaftsspielehersteller wie Ravensburger und Cosmos das E-Paper für sich entdecken und dort auch die Brücke schlagen, nicht wie beim Papierbuch zum E-Book, sondern vom Computerspiel zum Brettspiel, bei dem ich Gesellschaftsspiel 2.0, mir meinen Plan aus dem Internet hole und meinen zweiten Monopoly-Plan von Berlin mir runterladen kann.
Na klar, aber das ist letztlich eine Display-Technologie-Frage. Interessanter Bereich, hat jetzt aber mit Dokumenten und elektronischem Lesen gerade überhaupt nichts zu tun.
Ja, okay. du hast irgendwas erzählt von der... Hier. Du hast was erzählt von der Geschichte von der jungen Dame. Mir ist sie nicht bekannt.
Kannst von was?
Von der jungen Dame oder
ja. So? Was bitte? Die illustre Fibel für die junge Dame?
Ja, genau.
Das ist aus dem Buch Diamond Age. Da geht es um ein Buch, das ein junges Mädchen geschenkt bekommt und das verbunden mit online, also online mit echten Menschen verbunden, die über dieses Buch mit diesem Kind interagieren, ihm Wissen vermitteln. Also ein Babysitter, Lexikon, Buch mit Geschichten und mach mal und denk mal darüber nach. Und wo dann jemand online sieht, was dieses Kind so tut und eben Ratschläge gibt und das Kind über dieses Medium Dinge lehrt. Das ist die illustre Fibel für die junge Dame, sehr lesenswert. Also das Buch Diamond Age, sehr lesenswert. Coole Geschichte, passt da eigentlich schön rein. Diese Medien werden online und sie werden eben für solche Zwecke da sein.
Ja, hier.
Okay.
Ich habe noch eine Frage zum Stichwort Geschäftsmodelle.
Ja.
Es wird sicherlich... Online-Verlage, E-Book-Stores noch und nöcher geben, dann Content hatten wir hier kurz schon angesprochen, wird es solche Krücken wie DRM 2.0 dann auch geben, womit man sich rumschlagen muss?
Ich fürchte das. Allerdings gibt es in vielen Bereichen eine interessante Erkenntnis, nämlich dass das mit dem DRM eigentlich scheiße ist. So, die haben schon, also das erste Sony-Projekt ist ja, und auch dieses jetzt mit dem Sony Reader, dümpelt, muss man sagen, verglichen mit den Möglichkeiten durch DRM. Dadurch, dass es nicht ohne weiteres möglich ist, das eben zu benutzen. Und alle sehen, dass so ein iPod deswegen groß geworden ist, weil man damit jede Menge raubkopierter Musik hören kann. Und das wird sicherlich der Hemmschuh für die Verlage sein, da einzusteigen, um da nochmal drauf zurückzukommen, weil sie Schiss haben, dass sie damit ja Tür und Tor fürs Kopieren öffnen. Aber so what? Einer wird's machen. Und damit wird es geschehen. Und wer das jetzt ist, ist egal. Und genauso wird's halt, sobald es einer tut, wird das passieren und dann können die anderen es nicht sein lassen, weil sie dann nämlich das Geschäft nicht machen. Ja, also das mit dem DRM, das ist halt Quatsch und irgendwann ist das nicht mehr haltbar. Und jetzt versucht ja die Musikindustrie wieder mit Gesetzen und man muss da viel härter durchgreifen und so weiter. Und irgendwann wird auch dem letzten Entscheider und Gesetzgeber klar werden, dass er damit, hoffentlich wird es ihm klar, dass er damit eben den Markt zerstört, ja, aber eben den anderen und nicht diesen winzig kleinen Buch- oder Musikmarkt. So, also ich glaube nicht, dass wir, es wird das geben, aber die werden halt versagen. Und die erfolgreich sein werden, die werden das nicht mit DRM. Ich denke, wir müssen schließen. Bedanke mich nochmal und wünsche noch einen schönen Tag.